Hallöchen, ich grüße euch, willkommen zu zumindest meinem Lieblingspodcast, ich hoffe auch eurer. Ich grüße euch aus dem wunderbaren Duisburg City. Ich wollte mir gerade was zu trinken holen, aber ich bin ja noch im Ramadan, hätte ich ja fast vergessen. Aber ich habe die letzten Tage, erstmal hallo Lutz, winke, winke.
Hallo.
Sieht wie immer super aus, grüß dich.
Hör mal, ich trinke gerade mal was, Entschuldigung.
Ja, Lutz wie immer natürlich hier mit am Start, freut mich sehr, guten Durst.
Danke, ein oder, guter Tee.
Wie sagt man so schön, wenn man früher nicht auf der Party dabei war, trink einen für mich mit.
Mach ich wohl.
So. Ich habe übrigens ein neues Hobby entdeckt, das würde ich unbedingt mit anfangen, Lutz.
Ja.
Ich habe die letzten Tage immer wieder meine Tageszeitung gekauft. Einfach nur so.
Sehr gut.
Seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht.
Welche Tageszeitung?
Ruhrgebietgeschichten, also Watz.
Ah ja.
Zum Beispiel.
Ja, kann man machen.
Ja.
Kann man machen.
Und ich muss zugeben, unabhängig vom Inhalt, allein die. Eine Zeitung wieder in Händen zu halten, zu Hause, im Zug mache ich es ja ab und zu, aber zu Hause, das ist echt ein ganz anderes Feeling als am Handy rumhängen, wie so ein Suchti. Man liest viel mehr, man hat viel mehr vor sich, man hat wie so ein Detektiv in schlechten Filmen beide Seiten vor sich liegen, kann schlau gucken, was steht denn da schon wieder und so. Ich mache das, glaube ich, öfter jetzt.
Und du hast alles auf einer Seite, also dieses Clickbaiting geht halt nicht. Du hast natürlich die Überschriften, überfliegst du und dann nimmst du den Artikel, aber die anderen Artikel sind noch da. Die sind nicht aus deinem Gedächtnis und deswegen liest du die auch mit. Du liest auch, wirst auch informiert über Sachen, die du jetzt vielleicht im Internet gar nicht lesen
würdest. Ja, stimmt. Richtig? Sehr guter Hinweis. Das ist, ach du Schande, das stimmt. Da hat man ja automatisch viel mehr Bildungschancen in der Hinsicht, Infochancen.
Richtig.
Krass.
Richtig. Ja. Also die Artikel gehen nicht weg. Und man muss natürlich auch noch unterscheiden, die Artikel, die du online liest, gibt es zum Beispiel nicht im Print und wird auch von anderen Autoren und Journalisten geschrieben. Deswegen sind meistens, behaupte ich jetzt mal, die Printmedien auch wertiger von den Artikeln her als die online.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß es jetzt nur, also banales Beispiel, wenn ich hier im Internet kicker.de Fußballnachrichten lese, sind die viel kürzer als in der Zeitschrift. Was ich aber, da eins meiner Lieblingsthemen Fußball, das finde ich bei den großen Zeitungen wie Süddeutsche zum Beispiel, hier und da ein bisschen übertrieben, wenn ich einfach nur wissen will, wer hat gewonnen, einfach nur bitte das Ergebnis, dann fangen die an mit 5 Jahren stand er mit seinem Vater an der Haltestelle, der Bus machte die Tür auf, der Ball rollte aus dem Bus. Jetzt, 20 Jahre später, Champions League Finale. Der Bus geht auf, er steigt aus.
Wenn er für 200 Zeilen bezahlt wird, dann muss er auch 200 Zeilen schreiben. So sieht das immer aus. Das ist halt der Fluch dabei.
Ja, ja, ja. Bitte nur das Ergebnis.
Wir haben heute übrigens eine Premiere. Zumindest was die Podcast angeht, die wir veröffentlicht haben, ist das heute der erste Podcast, den wir abends aufnehmen.
Ja, das
stimmt. Sonst sind wir immer morgens dran, gegen 10, 11 Uhr. Und heute, aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten, nehmen wir zum ersten Mal um 19 Uhr abends auf. Also nach einem vollbrachten Arbeitstag mehr oder minder hauen wir noch eine Schippe drauf und machen Überstunden für euch zu Hause, liebe Freunde.
Ja. Yeah. Deswegen nutze ich auch ein bisschen dunkler aus als sonst.
Du warst den ganzen Tag am Fenster.
Ja, eine Stunde auf jeden Fall.
Schön mit dem Kissen im Fenster gehangen. Maskenverweigerer aufgeschrieben und weitergegeben.
Ich habe ein Megafon sogar zu Hause.
Was hast du?
Ein Megafon zu Hause. Okay. Ich habe es bisher nur einmal benutzt. Also, Fenster auf Kippe nachts. Dann waren 3, 4 Jungs. Da habe ich wirklich gesagt, Abstand. Aber es war nachts, die wussten nicht, wo das herkommt.
Und wie haben sie reagiert?
Die haben ein bisschen hier und da geguckt, die sind jetzt nicht weggerannt.
Weiter Arm in Arm, alle, yeah.
Die haben sich weiter unterhalten ein bisschen, aber ich wollte das noch nicht zu laut machen, nachher wissen die, wo das herkommt. Also nicht wiederholen, dachte mir, scheiße.
Ding dong.
Komm runter, du Hund. Ich habe mal ganz kurz, kennst du den Michael Myers, Halloween?
Ja, Logo.
Ich habe die Maske von dem Typen, ne?
Ja, ich weiß.
Ja, ja.
Warum hast du die? Das habe ich mich damals schon gefragt.
Die ist echt schön, muss ich zugeben. Und einmal war irgendwo eine Party vor 1, 2 Jahren. Und nachts laufen die Leute an meiner Wohnung vorbei unten. Und ich dachte, geil, ich kann nicht schlafen. Und die sind draußen unterwegs, denen jage ich jetzt Angst ein. Hab meine Lederjacke angezogen, schwarze Handschuhe, die weiße Maske aufgesetzt, Fenster auf, Musikbox laut gemacht, diesen Soundtrack von dem Lied. Und dann einfach rausgeguckt. Und da waren 2, 3 Mädchen und 2, 3 Jungs, die sind weggelaufen. Eine sagte, schau bloß nicht nach oben, bla bla, dies, das. Und danach, ungefähr eine halbe Stunde später, kamen. Also ich habe mich wieder hingelegt, habe ich so gehört, wie vor meiner Haustür Leute wirklich stehen bleiben und Musik hören. Ich so, ja, die stehen da, die gehen nicht vorbei, die kann ich jetzt ärgern. Fenster aufgemacht, dann schaue ich so runter, ohne Musik diesmal, hat keinen Bock, die Box aufzubauen. Sehe dann wieder 5, 6 Leute standen, ungefähr 20 bis 25. Klischeemäßig würde ich sagen, Punks. Hörten Musik, hatten einen schönen Abend. Ich schaue dann runter die ganze Zeit, ne? Dann schauen die alle hoch, bemerken mich irgendwann, ich rede nicht. Und ich denke mir, scheiße, warum gehen die jetzt nicht weg? Was soll denn das, ne? Und einer von denen schaut hoch und sagt, also Angst haben wir jetzt keine.
Ja, schade. Das ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, was du diese Woche erlebt hast und was du vor allem irgendwie gut oder schlecht fandst, das werden wir wieder in unserer heißgeliebten Rubrik erfahren.
Das nicht beste und schlechteste der Woche.
So, das war eine alte Geschichte. Kommen wir zu aktuellen Geschichten. Das Beste der Woche habe ich nicht live erlebt. Ich habe es gelesen in der Zeitung und ich habe mich wirklich gefreut, weil das Thema kenne ich als Kind schon. Malaria. Hat man ja immer wieder gehört. Malaria hier, Malaria da, lebensgefährlich. Wann haben wir endlich eine Lösung oder eine gute Lösung? Und jetzt ist ein neuer Meilenstein gelungen anscheinend. Die Uni Oxford, also die drei besten Freunde von Karl Lauterbach, haben einen Impfstoff gegen Malaria. Einen Impfstoff gegen Malaria entwickelt, der erstmals die Anforderungen der WHO erfüllt, nämlich mindestens 75% Wirksamkeit zu haben. Und das ist echt ein Meilenstein. Die Probe war zwar klein, 450 Kinder zwischen 5 und 17 Monaten nur in Burkina Faso, aber immerhin eine super Nachricht. Jährlich sterben 400.000 Menschen durch diese Erkrankung Malaria, davon 270.000 Kinder. Und so gesehen ist das echt eine tolle Nachricht. Der Impfstoff heißt aktuell R21 Matrix M. Da würde ich aus Respekt schon gehen, wenn ernsthaft? Ich Malaria wäre. Ja, ja. Also der aktuelle Name, die aktuelle Bezeichnung.
Ja.
R21 Matrix M.
Der Arbeitstitel.
Ja, der Arbeitstitel zum Beispiel. Also für mich ist das die Nachricht der Woche, was positiv angeht.
Es ist eine super Nachricht, aber natürlich der falscheste Zeitpunkt, um da auch mal sich irgendwie einen Schulterklopfer abzuhören. Und ich habe Impfstoff für Malaria gefunden. Interessier mich nicht, bring mal gegen Corona, du Idiot!
Dumme Sau! Aber guter Hinweis, genau das ist auch ein Grund, warum viele Experten vermuten, dass leider in diesem Zeitraum mehr Leute an Malaria sterben, weil Lieferketten zerbrochen sind, Moskitonetze können nicht verschickt werden und so weiter und so fort, weil Corona leider aktuell Problem Nummer 1 ist, nachvollziehbarerweise. Umso schöner, dass man trotzdem in dieser Zeit es geschafft hat, diesen Impfstoff rauszuhauen und man möchte bis zum Jahre 2025 25 Länder Malaria freikriegen.
Irre.
Das ist schon mal ein Ziel, wo man sagen muss, wenigstens ein Ziel, ich drücke die Daumen. Das ist für mich das Beste der Woche.
Da hast du mal einen rausgehauen, weil die Nachricht ist komplett an mir vorbeigegangen und vermutlich wäre sie auch an dir vorbeigegangen, hättest du nicht Zeitung gelesen.
Ja,
100%. Printzeitung.
Ja, ja, ja.
Ist es tatsächlich, siehste, so ja. Freunde, gibt es noch ein besseres Argument?
Leute, also lest mehr Zeitungen, da könnt ihr auch rumfummeln, rumschreiben, Sachen unterstreichen. Das geht beim Handy immer nur einmal.
Und es sieht natürlich auch top aus einfach, wenn man die Zeitung richtig rumhält und dann irgendwo in einem Café sitzen kann man ja gerade nicht. Am Brunnen, wenn man den Brunnen sich mit der Zeitung beschäftigt.
Sieht nicht gut aus.
Der Schlechteste der Woche?
Das Schlechteste der Woche, machen wir es kurz. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Die Ausgangssperre wurde endlich Realität. Leider. Es ist einfach... Ich war immer dagegen. Ich werde das Ganze trotzdem natürlich auch supporten, weil irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden und dann das Beste daraus machen. Mhm. Trotzdem fand ich es interessant, Tag 1 der Ausgangssperre. Ich wollte um 21.30 Uhr die Bahn nehmen, nach Hause fahren. Ich war spazieren. Aber die Bahn hatte Verspätung, massiv Verspätung, 40 Minuten oder so. Und ich wusste ganz genau, da passiert nichts, weil die hat Verspätung, kann ich nichts dafür, ne? Aber das Lustige war, ich konnte dann draußen live miterleben, wie die erste Ausgangssperre passiert quasi. Ich habe dann Jugendliche gesehen, das war so ein bisschen wie The Purge, der Film. Nur halt anders. Ne?
Also, ohne Aua.
Ja. Ohne Aua, aber trotzdem wusste man, gleich ist die Uhrzeit, darum geht's. Da waren die, ey Bruder, ich muss nach Hause, gleich ist Ausgangssperre. Dann standen 4, 5 Leute, da kam so ein schwarzer Benz, holt einen ab, wahrscheinlich der Vater oder die Mutter, weiß ich gar nicht. Der steigt ein, fährt weg. Mich fragen 2 Bulgaren, das waren Pärchen, später haben die gesagt, dass sie Bulgaren sind. Der fragt mich, Entschuldigung, wann Ausgangssperre? Ich so, bin schon drüber, tut mir leid.
Oh Gott, ich muss sie mitnehmen.
Ich habe dann versucht, dass wir den Abstand wenigstens halten, weil 3 Personen wäre echt dreifach schlimm. Der so, 2 Personen geht auch. Ich so, ja, schwierig, aber heute ist der erste Tag. Die werden wahrscheinlich alle Augen zudrücken und die Bahn hat Verspätung. Und dann hat er mir auch erzählt, dass in Bulgarien aktuell dass sowas gar nicht da ist, dass Cafés aufhaben und so weiter und so fort. Inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Ausgangssperre ist jetzt endlich da, ist für mich schwierig, ist eine kleine Umstellung, dass ich in den Clubs nicht reinkomme, weiß ich, jetzt komme ich sogar draußen nicht rein, aber ich werde auch das schaffen.
Bin ich fest von überzeugt. Jetzt mal Spaß beiseite. Wir hatten ja schon mal, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Folgen hatten wir das ja schon mal, das Thema, da war ja die drohende Ausgangssperre damals. Es gab jetzt in der Boulevardzeitung hier im Rheinland einen Bericht, wie es so ein bisschen in den, ich will jetzt nicht sagen Ghetto, aber in den Ballungsgebieten, in den Gebieten oder in den Stadtvierteln, wo viele Hochhäuser stehen, wie es da gerade abgeht. Das geht natürlich alles komplett am Sinn vorbei, wenn Leute nicht genug oder nicht ausreichend Wohnraum haben und die meiste Zeit sowieso draußen verbringen, weil sie zu Hause einfach sich massiv auf den Senkel gehen. Und in dem Artikel, wie gesagt, war eine Boulevardzeitung, muss man jetzt, glaube ich, mal ein bisschen aufpassen, was da auch alles so stimmt, wurde aber beschrieben, dass sich viele dann einfach im Hausflur treffen und da dann quasi gedrängt auf der Treppe chillen, weil sie halt draußen Angst davor haben, von der Polizei quasi nach Hause geschickt zu werden. Brrr. Ja, ist irgendwie ganz, ganz, ganz schwierig. Und heute auch eine Statistik auf Twitter gesehen, in dem Villenviertel in Köln sind es irgendwie ein Inzidenzwert 0. Und in den Hardcore-Ballungsgebieten dann halt ganz hohe Werte, so.
Ja, ja, ja. Das hat ja so viele Gründe. Die ganzen reichen Ecken, die fahren ja nur Auto wahrscheinlich und müssen nie Bahn fahren.
Du hast dann einfach mal in Marienburg hast du 5 Hektar, wo du drauf wohnst, wo dein Haus drauf ist. Da angehustet zu werden, ist schon relativ schwer.
Ja, 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 ja. Und was man auch nicht vergessen darf, das haben ja auch schon ganz viele gesagt, viele werden jetzt einfach ihren Nachbarn treffen im Mehrfamilienhaus, wenn da 6 Wohnungen sind und wenn die sich verstehen und säufen da ihr Bierchen. Und in einem Hochhaus sind ja noch viel mehr Wohnungen, wo viel mehr Jugendliche leben, wo man sagen kann, komm, wir treffen uns mal bei mir heute zu 10. Das ist gut, ich bleib trotzdem optimistisch, weil ich sag mir immer, in anderen Ländern, wo es diese Ausgangssperre gab, gab es ja genauso Leute, die sich dagegen verstoßen haben und trotzdem hat sie einen Effekt gehabt. Ich bin nach wie vor kein Freund von der Ausgangssperre. Jetzt, wo sie da ist, muss man irgendwie das Beste daraus machen und ich hoffe, dass sie als einzelnes Puzzleteil zu einem Erfolg beitragen wird. Aber leider, wie du schon sagtest, gibt es schon Entwicklungen, die ganz klar kontraproduktiv sind.
Ja, und du erinnerst dich auch, als wir über Holland gesprochen haben, als die ersten Nächte Ausgangssperre war, was da an Randale abging. Gibt gar keine Anzeichen, dass das bei uns jetzt stattfinden wird. Aber auch da ist es nicht auszuschließen. Lass mal gucken, wo wir in 2 Wochen sind. Vor allem gibt's eigentlich so eine Perspektive, wann die Ausgangssperre zu Ende ist.
Also
vier Wochen Maximum darfst du, glaube ich, ne?
Bis wann bitte?
Ich glaube, die dürfen, wie viele Wochen dürfen die am Stück machen?
Also ich habe, soweit ich gelesen habe, geht die Bundesnotbremse, nenne ich das einfach mal so, wie es die Medien nennen, ich weiß gar nicht, wie die in echt heißt, bis Ende Juni oder so. Also auf jeden Fall Juni.
Ja, schön.
Aber es gibt ja diese Inzidenzzahlen. Wenn die Inzidenzzahl unter 100 ist, kann man auch kritisieren, macht das überhaupt Sinn? Wenn die heute über den notwendigen Zeitraum unter 100 ist, dann direkt wieder loslegen und dann wieder den Erfolg quasi mit dem Hintern einreißen. Ja. Das so sinnvoll ist. Also, ich finde es ja gut. Ich finde es ja gut, dass man nicht einfach so Sachen durchwinkt und dass sehr viele Jura-Experten und Expertinnen gesagt haben: Hört mal zu, Leute, schwierig. Aber jetzt sieht man halt auch, Demokratie braucht halt Zeit und aktuell haben wir diese Zeit halt irgendwie leider nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass alle an einem Strang ziehen, wenn ich mal...
So wie es mein Friseur heute Morgen sagte, als der Föderalismus erfunden wurde, gab es noch kein Corona.
Warte mal ganz kurz, du warst beim Friseur, der Spruch ist geil, aber du warst beim Friseur, bitte?
Ich war beim Friseur, man darf das, hallo, ich war der Erste. Sieht man das nicht, dass ich beim Friseur war?
Doch, man sieht es, ich wollte es nur nicht aussprechen.
Hallo. Froh, dass wir nur einen Podcast machen. So. Ja, ja. Ich erzähle doch mal, was ich so toll die Woche fand, oder?
Ja, bitte.
Ja, ich fange aber leider mit dem Schlechtesten der Woche an, wobei es so skurril ist, dass man schon fast wieder drüber lachen kann. Henry Frömmelchen, das ist ein super Name, oder? Henry Frömmelchen wollte katholischer Priester werden. Super. Würdest du in den Sketch reinschreiben, der Priester in dem Sketch heißt Frömmelchen, würdest dir sofort um die Ohren gehauen werden, würden die sagen, sofort neu schreiben. Nach einem Selfie mit einem homosexuellen TV-Prominenten musste der 21-Jährige im Münchner Priesterseminar die Koffer packen. Der Fall zeigt den widersprüchlichen Umgang der Kirche mit Sexualität. Also der junge Mann war in München unterwegs und hat auf der Straße Prince Charming, sagt ihr vielleicht was?
Vom Hörensagen nur.
Dating-Show,
ich habe Blu-ray nicht zu Hause.
Dating-Show, Privatfernsehen. Hat er getroffen und mit ihm Selfie gemacht. Und das auf Instagram veröffentlicht. So, daraufhin wurde er dann quasi vom Priesterseminar entbunden. Darf also deswegen nicht Priester werden. Und er sagte dann dazu, ein Schnappschuss vor der Münchner Theatinerkirche. Genau, Theatinerkirche. Dort traf Frömmling zufällig auf den schwulen Bachelor, wie er sagt, den er aus den sozialen Medien kannte. Ich habe keine einzige Folge von Prinz Charming gesehen, was auch ganz lustig ist. Um mich herum, in dem Priesterseminar, haben es dann alle gesehen. Nur ich nicht. So. Es ist halt einfach unfassbar und zeigt auch, dass die irgendwie jetzt auch aus den Diskussionen der letzten Wochen irgendwie überhaupt nicht gelernt haben. Dazu kommt, ich habe dann direkt zum Besten der Woche, wobei es eigentlich das Beste des vergangenen Monats ist, weil ausgerechnet hier in Kleve haben sich 5 Priester zusammengetan und ganz eindeutig sich gegen die Ansage der katholischen Kirche gewandt. 5 Pfarrer aus Kleve äußern ihre Kritik. Die Pfarrer des Dekanats Kleve richten sich gegen die Beschlüsse der Glaubenskongregation. Sie wollen eine Neubewertung der Homosexualität. Ich lese mal gerade kurz weiter. Sie schließen sich den Forderungen des Weihbischofs Franz Josef Overbeck aus Essen an. Wortwörtlich, es braucht eine ernsthafte und zutiefst wertschätzende Neubewertung der Homosexualität in unserer Kirche, damit es für viele Menschen mit gleichgeschlechtlichen Orientierung zu einer überfälligen Befreiung aus immensen Leidensgeschichten und in Vergangenheit und Gegenwart kommen kann. Was ich wirklich großartig finde.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist das schon ein sehr mutiger Schritt, so klar Stellung zu beziehen.
Und ich sage jetzt auch mal ganz plump, vor allem, dass sowas dann vom Land kommt und nicht von der Großstadt, ist schon mehr als bezeichnend. Wobei wir haben hier in Kleve nichts mit Köln zu tun. Ne? Also ich glaube, wenn Wölki das lesen würde, wird ihm vermutlich ein Ei aus der Hose fallen. Das würde ich auch gern sehen. Apropos Wölki, kennst du die Parodie von Wölki bei den Mitternachtsspitzen von Susanne Petzold?
Nee, leider nicht.
Boah, das ist brutal. Musst du und ihr, liebe Zuhörer, unbedingt mal angucken, kann man sich im Netz anschauen. Sie spielt halt Wölki, der die ganze Zeit versucht, Gags zu reißen und witzig zu sein und das Unlockerste ist, was jemals in der Kirche irgendwie vorm Altar stand. Das war für mich somit das Beste und das Schlechteste der Woche oder des Monats.
Aber eine Frage hätte ich noch.
Ergänzung. Gerne.
Die ist überflüssig, weil die wird nichts an der Bewertung dieser Geschichte ändern, aber der Junge hat diese Sendung nicht gesehen, kannte aber Prinz Charming trotzdem.
Von Instagram.
Ah, okay.
Der kann von Instagram, hat das Foto gepostet und irgendjemand scheint wohl auch dann auf Instagram unterwegs zu sein und hat das Foto dann gesehen.
Ja, okay.
Also es war wirklich ein Fanfoto.
Ja,
Feierabend.
Okay. Hoffen wir auch ein
Happy End. Das Beste und das Schlechteste der Woche. Wir kommen noch zu was anderem, was mich in der vergangenen Woche sehr, sehr hart getroffen und beschäftigt hat. Wir haben wieder Zuschauerpost. Diesmal aus meinem Umfeld. Und um zu verstehen, worum es geht, muss ich vielleicht mal ausholen. Ich habe das auch, glaube ich, auch schon mal am Anfang erzählt. Ich vertreibe mir abends die Zeit, indem ich einfach PlayStation zocke mit Freunden und wir haben dann einen Sprachchat. Und ein Running Gag ist bei uns, dass wir uns gegenseitig, und das stimmt auch, eine Ö-Schwäche unterstellen. Das ist ein Ding, das gibt's, glaube ich, im Rheinland, in ganz Nordrhein-Westfalen. Irgendwie, wenn man versucht, Hochdeutsch zu reden, dass da mal ein I zu einem Ö wird.
Oh.
Hat mal einen Kollegen, der sagte, geh bitte nicht da vorne in den Wald, da sind Hirsche. Und dieses I-Ö, Hirsch,
ja.
Hab ich leider auch manchmal. Ich reiß mich hier natürlich massiv zusammen. Und bin auch sehr stolz drauf. Aber nach der Folge, nicht die mit Markus Maria Profittlich, sondern die Folge davor, bekam ich um 8:35 Uhr morgens eine WhatsApp. wo drauf, die Nachricht war sehr, sehr einfach. Da stand Minute 28:20, du hast wirtschaftlicher Aspekt gesagt.
Wirtschaftlich.
Ach so, Scheiße. So, jetzt möchte ich mal, ich habe natürlich gesagt, das kann nicht sein, ich achte auf sowas. Jetzt möchte ich mal gerade den lieben Falco in der Technik bitten, auf die Minute 28:20 der Folge 13 zu kommen. Und dann hören wir gerade mal rein. Um den wirtschaftlichen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren.
Hast du es gehört? Das klang schon sehr undeutsch.
Es klang schon sehr komisch, oder?
Ja, ja.
Vielleicht, Falco, können wir mal eine Zeitlupe haben, bitte?
Wirtschaftlich.
Ja. Hat was von Kohl-Parodie.
Ja, hat ein bisschen. Ja, könnte auch einen Hörschaden hinter sich.
Passiert das öfter, Lutz? Möchtest du darüber reden?
Ich weiß es nicht, ob es mir öfters passiert. Vielleicht sollten wir da jetzt in Zukunft mal drauf achten, weil in meiner Welt ist das was ganz Schlimmes.
Ah, okay.
Diese IÖ-Schwäche.
Ja. Ich werde jetzt, ob ich will oder nicht, drauf achten, jetzt wo wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nur, dass ich früher, vielleicht passiert mir das immer noch ab und zu, aber früher, nicht nur ich, auch viele Freunde von mir, haben dann, das ist, weiß nicht warum auch immer, nicht irgendwie gesagt, sondern irgendwie.
Da kommt's her. Genau, da hast du es auch schon wieder.
Ja, irgendwie.
So. Genau.
Oder der liebe Unbekannte,
Erling, der liebe Unbekannte aus meinem Freundeskreis Jordan, kannst mich mal. Dankeschön für so. Diese wunderbare WhatsApp.
Das war jetzt für die Freundschaft ein irreparabler Schaden.
Ja, schon irre.
Toll. Übrigens haben einige Leute unsere Folge nicht hören können, tragischerweise.
Die letzte mit Markus Maria Profittlich, eine der besten Folgen, ist es brutal ärgerlich, nicht nur für euch, auch für uns. Es gibt einen technischen Fehler, Schaden, irgendwas auch immer bei iTunes, was zur Folge hat, dass die Folge 14 leider nicht abrufbereit ist. Es ist sehr ärgerlich, weil gerade die Folge mit Markus, wo wir auch über Parkinson sprechen, müsst ihr unbedingt hören. Deswegen schaut nochmal, es gibt ja nur auch genügend andere Anbieter neben Apple, die wir aber sehr, sehr gut finden, Apple natürlich. Und hört euch doch dort die Folge an. Ihr verpasst wirklich was und möchtet euch das nicht nachsagen lassen, dass ihr diese tolle Folge nicht mit Markus Maria Profittlich verpasst habt.
Ja, kann ich auch echt nur empfehlen, hat großen Spaß gemacht. Und ich möchte jetzt schon mal klarstellen, dass an den Gerüchten nichts stimmt, dass Bill Gates hinter der Apple-Störung steckt.
Nein.
Hat andere Gründe, die wir aber auch noch nicht kennen, leider. Und keiner weiß, wie lange sich das hinzieht.
Ja.
Schade.
Oh Mann. Wo du gerade Bill Gates sagst, wir werden nachher natürlich auch noch mal ein bisschen über Dichtmachen sprechen. Alles dichtmachen, nicht nur uns, sondern alles dichtmachen sprechen. Die nicht ganz gelungene Aktion.
Die war echt nicht ganz gelungen, aber apropos dichtmachen, da habe ich noch eine andere Sache, die ich gerne loswerden wollen würde.
Herr Wegner. Bitte, ja. Mach den Pott wieder zu. Halt dich an den Ablauf, Freundchen, ist doch gut.
Nee, es hat mit Ablauf nichts zu tun, das passt sogar sehr gut.
Nein, das ist auch dein Podcast.
Nein, Spaß. Ich werde jetzt echt regelmäßig Zeitung lesen. Ich habe über ein sehr geiles Experiment gelesen, was es wohl gab, in Frankreich, im wunderschönen Frankreich, stand unter folgender Überschrift, die muss ich kurz vorlesen, weil die ist zu lang. Wie verhält sich die innere Uhr, wenn man jeglichen Raumzeitbezug verliert? Mhm. Die Frage klingt erstmal sehr trocken. Was meint er jetzt? Kann er mich bitte in Ruhe lassen? Ganz einfach, in Frankreich sollten 15 Menschen, Freiwillige, das muss ich betonen, die wurden nicht entführt, 40 Tage in eine Höhle rein. Und zwar absolute Dunkelheit, kein Kontakt zur Außenwelt. Es war durchgehend, die ganzen 40 Tage, immer ungefähr 10 Grad. Luftfeuchtigkeit, jetzt festhalten, 100%.
Oh.
Und natürlich kein Handy, kein Laptop, kein Föhn und so ein Gedöns. Sie hatten keinen Kontakt zur Außenwelt, aber sie wurden bewacht von Profis. Anhand von Sensoren konnte man sehen, wie ist das Kommunikationsverhalten, das soziale Verhalten, wie ist der Schlafrhythmus und so weiter und so fort. Und Ziel war es, Einblicke in die Funktionsweisen der inneren Uhr und wie passt sich der Körper an Extremsituationen an. Das ist echt ein sehr krasses Experiment.
40 Tage ist schon, also wenn man gesagt hätte, eine Woche machen wir es jetzt mal oder 3 Tage, Aber 40 Tage ist schon, boah, ist eine Ansage einfach mal. War jetzt kein Rekord fürs Guinness-Buch oder so, ne?
Nee, leider stand nichts davon. Ich glaube, der Rekord ist dann wahrscheinlich noch krasser, aber 40 Tage absolute Dunkelheit, da kriege ich ja schon Gänsehaut, wenn ich es lese.
40 Tage 10 Grad Celsius. Gut, die haben wir jetzt gerade auch, aber keine 100% Luftfeuchtigkeit.
Ja, das ist schon wirklich sehr hart. Und alle dachten, dass der Schlafrhythmus hat alles durcheinander gewirbelt bei denen. Eine Frau, ja. Frau Marina Lenken oder Marina Langkorn, ich weiß ja nicht, wie man das ausspricht, hat dann gesagt danach, das wäre glaube ich meine Rolle gewesen, wenn ich da mitgemacht hätte, es war, als hätte man den Pauseknopf gedrückt, man hatte keinen Druck mehr, irgendwas zu tun. Für mich hätte das ruhig länger gehen können. Ja, eine Ruhephase, warum nicht? Da kann man sich echt mal die Frage stellen, wie lange würden wir ohne Handy aushalten?
Gut, also wenn draußen Lockdown ist, dann sagst du, oh ja gut, dann kann ich auch in eine Höhle 40 Tage gehen, dann kann ich zumindest mal einen Kopf abschalten, ohne die ganzen Nachrichten dabei. Das ist schon ganz gut. Ich habe mal ein ähnliches Experiment gehabt, kein Witz. Das ist aber wirklich sehr lange her, liebe Kinder, mit Anfang 20, da war ich noch in der Gastronomie tätig, in einer Dreier-Frauen-WG in Köln-Worring gewohnt. Köln-Worring ist am Arsch der Welt, also ist ganz weit weg vom Zentrum, richtig weit weg. So. Und da ich war auch mit keiner von denen zusammen, da war einfach auf freundschaftlicher Basis, was man so unter Freundschaft versteht. Wenn ich jetzt erzähle, wo ich wohnen durfte, würdet ihr das auch in Frage stellen. Ich hatte immer... Es war echt ein schönes Häuschen mit vielen Zimmern und mir wurde dann quasi der Keller zur Verfügung gestellt. Und es war halt kein renovierter Keller, sondern ein Keller, wo ein Bett drin stand.
Keller.
So. Es hat aber es war halt nicht viel Miete. Ich habe nur Strom, Wasser und Essen gezahlt. Miete war dann, wäre wirklich unverschämt gewesen. Aber dadurch, dass ich halt nachts gearbeitet habe und tagsüber in diesem Keller geschlafen habe, der auch feucht war, und ich schon mit 21 da ab und zu dachte, nee, der Husten, der ist nicht normal. Ich glaube, ich hab's tatsächlich 3 Monate gemacht und dann musste ich da raus.
Du hast im Keller gewohnt einfach?
Ich habe im Keller geschlafen und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Das ist ja dann Gastronomie, dann schon brauchst du viel Schlaf und dann bist du auch abends schon wieder um 6 Uhr unterwegs.
Ja. Ja, Respekt.
Nicht. Ja, das war so ein bisschen ähnlich wie dort.
Aber du hattest Licht und du hattest Strom und du hattest ein Handy.
Mm-mm.
Nein.
Mm-mm. Wie? Nein, und es war in den 90ern, es gab kein Handy.
Ah, okay, eine alte Geschichte, ja. Das stimmt, die Kochausbildung, lang ist es her.
Ja, so lang ist es nämlich her.
Ja, deswegen, hast du aktuell einen Zeitraum, wo du sagst...
Ja, habe ich Strom. Aktuell habe ich Strom, ja.
Nein.
Auch ein Handy.
Nee, weil ich sehe nichts, es ist alles so dunkel bei dir.
Ja.
Hast du Phasen, wo du sagst, so Montag von 14 bis 20 Uhr Handyverbot? Oder bist du durchgehend am Handy?
Ja, wenn wir unsere Gruppe nicht hätten, wäre ich nicht so oft am Handy. Das stimmt schon. Ja, euer Dauerfeuer. Es gibt natürlich, wenn ich mit meinem Nachwuchs irgendwie Zeit verbringe, dann ist das Handy tatsächlich auf stumm und liegt weit weg und wird nicht genutzt. Aber nachts ist es auf jeden Fall aus und ansonsten habe ich so eine Erreichbarkeit, was den Job angeht. Also bei mir ist es so wie bei dir auch so 20 Uhr und alles danach muss schon echt der Baum brennen.
Ja. Oder Gottschalk sein.
Oder Gottschalk sein. Aber ansonsten, nee, müsste ich vielleicht auch strenger sein, wobei ich bin da auch nicht so süchtig unterwegs, was soziale Medien angeht.
Ja. Also Handy ist ja nicht nur soziale Medien, ne? Handy ist ja so viel. Sport, Fußball, Musikclips, Nachrichten.
Mhm. Ja, ich habe jetzt auch vor allem, das ist glaube ich so für mich so ein bisschen die Lehre aus der Corona-Krise, wenn du die ganze Zeit irgendwie versuchst, Nachrichten immer mitzulesen, was du ja normal in meinem Job eigentlich tun solltest, wenn du auch für eine Wochenaktualität irgendwie zuständig bist oder so. Das hat schon massiv nachgelassen. Das ist tatsächlich so, dass ich eher sage, okay, ich gucke wirklich dann nur, was Nachrichten betrifft, 2-mal am Tag aufs Handy. Weil es wird ja wirklich alles komplett ganz schnell rausgehauen. Bevor es überhaupt mal reflektiert oder einschätzbar ist, wird es ja rausgehauen. So. Deswegen, und abends gucke ich dann lieber Tagesthemen oder Heute-Journal, als dass ich mir, weiß nicht, in einer Viertelstunde von der Tagesschau halt dann auch nicht alle Informationen ins Detail irgendwie liefern lassen kann. Ne? Aber dieses konstant Dauerstrich-Handy, nee, mache ich nicht.
Ja, ich habe für mich selber entdeckt, dass ich zu oft am Handy bin und habe jetzt vorgenommen, ich muss wissen, wie das geht, meine Push-Meldung zu deaktivieren.
Ja, das hilft schon.
Das hilft auf jeden Fall, zumal diese Push-Meldungen, die haben ja andere Freunde auch von mir. Und sobald die Push-Meldung kommt, kriegen sie die auch und schicken mir die Nachricht, das hätten die selber entdeckt irgendwo. Und ich denke, ja Leute, ich habe das doch gerade selber.
Ja,
ich habe dir die Push
empfohlen. Was machst du? Ah, ich gucke Bundesliga-Konferenz. Ach, wie geil, ich auch. Und dann kriegst du die ganzen Ereignisse von dem Kumpel aufs Handy. Oh, gerade Elfmeter Bielefeld. Ich guck doch selber.
Ein sehr guter Freund von mir schickt die Sachen immer 10 Minuten später, weil er so einen illegalen Receiver hat.
Oder wie die Push-Nachrichten von einem großen deutschen Sender, die dann auch mal einfach 2 Stunden verzögert einfach kommen. So.
Ja, das ist
ja.
Ein bisschen mehr Push bitte. Wenn ihr schon pushen wollt, dann pusht richtig. So.
Ja, Mann. Nee. Kann man, glaube ich, wirklich jedem empfehlen. Und das ist wirklich die Lehre jetzt aus der Corona-Krise, weil wenn man mit der Intensität, mit der man am Anfang, also jetzt im April letzten Jahres vorm Fernseher gehangen hat, da war es ja schon Pflicht, jede Pressekonferenz vom RKI mitzugucken. Natürlich ohne zu wissen, wie lang sich das irgendwie zieht oder, aber das hat ja jetzt schon so abgenommen, dass es schon fast wieder ein bisschen fahrlässig sein könnte.
Ich bin ganz zuversichtlich, Lutz, dass du die goldene Mitte finden wirst.
Ja, also ich bin am Wochenende wirklich froh, wenn ich mal einfach keine Nachrichten.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe auch irgendwann angefangen, ich bin in der Hinsicht das Gegenteil von meinem Vater. Mein Vater guckt Nachrichten um 10 Uhr, 11 Uhr, 11 Uhr 5, 12 Uhr, 12 Uhr 15, 12 Uhr 30, durchgehend. Von arabischen Sendern bis Deutschland, USA und vergleicht dann. Und dann will er so ein eigenes Bild sich daraus machen. So, wo ist die goldene Mitte?
Und ich habe mir vorgenommen, die goldene Mitte ist in Duisburg im Wohnzimmer bei deinem Vater. Da laufen alle Informationen zusammen. Also, Entschuldigung, Bielefeld, genau.
Alles entspannt.
Sorry, der wohnt in Bielefeld. So ein Typ, der in Duisburg wohnt.
Weil das Finanzamt zuhört. Und ich habe mir selber, wie gesagt, vorgenommen, weil Nachrichten haben echt die Macht, einen runterzuziehen, negative. Man soll dich nicht völlig blauäugig durch die Gegend rennen, aber banales Beispiel, aber bringt es auf den Punkt nach meiner Meinung, die Nachrichten berichten nicht von 50.000 Menschen, die 10 Euro am Automaten abheben, sondern vom Bankraub. Und das muss man immer wissen, anstatt sich wirklich jede negative Nachricht ist für mich das Ende des Satzes, also zu nah an sich ranzulassen.
So, das war das Wort. Wo du gerade Finanzamt sagst und nicht zu nah an sich ranlassen, war es bei mir gerade.
Ja.
Ich bin, Abdel, das wirst du jetzt nicht in unserem Ablauf finden, aber es kam mir gerade und ich habe gemerkt, wie mein Gewissen gerade sich gemeldet hat und deswegen, ich weiß nicht, vielleicht schneiden wir es auch raus, vielleicht bleibt es drin, mal gucken. Ich habe heute Steuer gemacht. Hm. Meinst du, ich kann meinen Karpfenkalender absetzen? Ich habe einen Karpfenkalender gekauft und der hängt auch in meinem Büro und ist auch ein Kalender, den ich für die Arbeit benutze. Also ich gehe morgens in mein Büro und schaue an die Wand, da hängt dieser Karpfenkalender und dann gucke ich auch, das ist der Tag und an dem Tag erinnere ich mich, muss ich arbeiten.
Für mich ist das ein ganz klarer Fall.
Ja.
Ja.
Du meldest mich. Nein,
gar nicht. Kann man auf jeden Fall geltend machen. Eindeutig. Ja. Vor allem, wenn die Karpfen dich auch, wie nennt man das, kreativ künstlich voranbringen. Als Muse.
Ja, also da sind nicht nur Karpfen auf den Bildern drauf, aber.
Oh, was denn sonst? Du oder was reingeschnitten?
Nein, Frauen, die gefangen haben, sind damit
drauf. Ah, okay.
Du kannst ja mal Karpenizer googeln.
Karpfenizer?
Aber du. Karpenizer.
Ja.
Ja. Aber du glaubst, das geht cool.
100 Pro, okay. Nach deiner, ich bin ja Finanzfachmann.
Und Jurist.
Abgebrochener Jurist und Finanzfachmann. Wenn du heute tippst, dass Manchester City, nein, Spaß. Nee.
So. Ja, gut. Ja. Ja, ich ringe noch mit mir.
Ah, es geht ums Gewissen, ja, nicht um darum, ob es erlaubt ist.
Erlaubt werden wird es schon sein.
Okay, vom Gewissen her sehe ich es genau wie du. Da würde ich auch die ein oder andere schlaflose Minute haben.
Ja.
Ja.
Aber jetzt ist gerade gut, glaube ich. Ja. Nee, wenn du sagst, das geht klar, dann werde ich ihn doch absetzen. Ja. Vielleicht schicken sie uns ja auch einfach Carpenizer, wenn wir oft genug sagen, dass das so ein super Kalender ist. Aber erst nächstes Jahr bitte, den von diesem Jahr habe ich ja schon.
Ja, ja, irgendwann reicht's auch. Das Jahr ist ja schon bald schon um.
Ja, ja, sonst gibt's einen mit dem Fliegenwedel, nicht wahr? Oh, meine Lieblingsgeschichte. Oh, heute auf den Tag genau, Abdel. Du weißt natürlich, was jetzt kommt. Und kannst du mir nochmal einen Reminder an mich selber schreiben, dass ich mir einfach mal die Artikel, die ich hier vorlesen oder zitieren möchte, einfach in der Größe ausdrucke, die ich dann auch lesen kann. Am 29. April 1827 gab Day Hussein, sagt ihr das was?
Ja, mein Day Großvater. Hussein?
Ja, das war fast dein Großvater, ein Empfang aus Anlass des Ramadans. Passt also in die Zeit. Da, also du weißt genau, 1827 war auch um diese Zeit Ramadan. Zudem auch der französische Konsul Pierre Deval erschien. So, jetzt war es so, dass die Franzosen, besser gesagt Napoleon, Kriegsschulden hatten bei diesem algerischen Herrscher. Und die hat er dann zurückgefordert. Also es war die Geschichte jetzt zu erklären, wie die Schulden zustande kamen. Es waren halt quasi so übermittelte Schulden von der Bank. So, und er sollte die eintreiben. Hat er ihm gesagt, was ist hier mit den Schulden? Zahlt ihr die, Frankreich? Und der Konsul sagte, no, ich kann nicht. Und was hat er gemacht, der Hussein? Er hat ihm zur Strafe 3 Schläge mit dem Fliegenwedel gegeben. Ins Gesicht. Also es werden keine richtig harten Schläge gewesen sein, sondern ich glaube eher so ein dreifaches. Hat aber danach, glaube ich, starke militärische Konsequenzen für ihn gehabt und für Algerien. Dennoch finde ich die Idee, mal wieder ein Fliegenwedel einzuführen, hervorragend. Nicht nur wegen der Fliegen, auch einfach um Leuten mal einen mitzugeben.
Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich habe auch direkt Bilder vor Augen. Ist für mich sogar eine Art, wo man sagen kann, 3 Schläge mit einem Fliegenwedel, egal wie schmerzfrei das ist, ist noch erniedrigender als eine Kopfnuss.
Definitiv. Ja, ja, ja. Weil Kopfnuss kannst du sagen, ja, der sah auch scheiße aus. Ja, ja. Nachdem ich mit ihm fertig war. Ja, was hat er denn gemacht? Was hast du denn gemacht, als er dir mit dem Fliegenwedel... Ich habe ihm Taschentuch durch den Kopf gezogen.
Ich habe no gesagt.
So, und vielleicht wäre das ja mal die beste Reaktion gewesen, wenn man auf alles dicht machen reagieren wollte.
Ach du Scheiße, alles dicht machen.
Ja, ja. Also wir wollen jetzt nicht nochmal komplett ins Detail gehen. Was mir jetzt so, wir haben ja den Montag, wir zeichnen heute ausnahmsweise mal montags auf. Die ganze Nummer ist jetzt 4-5 Tage her. Es ist immer noch irgendwie am Brodeln, am Lodern. Es gibt da eigentlich mehr Verlierer als Gewinner, gibt's gar nicht, glaube ich.
Stand jetzt Kiste. Nein.
Auch von den Leuten, die es kritisiert haben, sehe ich eher mehr Verlierer als schlaue Sätze, die da gefallen sind.
Ich habe es auch natürlich gelesen, es war irgendwann abends ging's los. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man immer 3 Stunden warten, bis man reagiert. Oder vielleicht sogar eine ganze Nacht.
3 Tage warten, bis man reagiert. Meine Empfehlung.
3 Tage sogar? Ach du Schande.
Ja, halt abwarten. Ja, manche Sachen brauchen einfach mal eine Zeit, bis man 53 Videos erstmal geguckt hat.
Da muss ich mich leider selber maßregeln. Ich habe auch nur 4 Videos geschaut. Hat mir dann auch gereicht, ehrlich gesagt. Aber natürlich müsste man schon eigentlich alle Videos gucken. Für mich, falls dich meine Meinung überhaupt interessiert, ist die Aktion komplett misslungen, also komplett. Für die Querdenker war das der Transfer des Jahres, muss man einfach mal so sagen.
Ja.
Und ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass man sagt, ach, die sind jetzt rechts und die sind Nazi, das sind Nazi-Schauspieler, 53 Nazis, jawohl, es gibt sie noch.
Ja, weil es waren auch keine 53 Populisten, wenn ich das mal dazwischen werfen darf, wie DWDL es geschrieben hat. Das war natürlich auch auf Populismus mit Populismus irgendwie reagieren. Ich ich bring's gerade zu Ende, dann kannst du weitergehen.
Ja, gerne.
Ich glaube einfach, dass man, du kannst bei der Todesstrafe, kannst du 53 verschiedene Videos drehen und eine Meinung dazu abliefern, aber nicht bei sowas wie Corona gibt es keine 53 Dinger, die du dann irgendwie in einer Message zusammenführen kannst, weil es gab keine übergeordnete Message, außer wir machen den Mund auf.
Ja, 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 ich weiß, was du meinst, ja, ja. Das ist schon sehr gewagt, dass man alle 53 Clips mit einem Wort zusammenfassen kann, außer nach meiner Meinung missglückt. Und ich finde, wenn man so eine Aktion kritisiert, die hat ja so viel Angriffsfläche, da kann man ja wirklich so sehr, sehr viel kritisieren. Wenn man dann aber immer ankommt mit, das sind Nazis oder die sind rechts, dann kann man die Kritik schon gar nicht mehr ernst nehmen, weil die Kritik sich selber gar nicht ernst nimmt irgendwie. Das ist einfach nur, ich hau jetzt mal was raus. Was auf jeden Fall...
Das eine Extrem reagiert auf das andere Extrem.
Ja, ja, ja. Das führt leider zu gar nichts. Nach meiner Meinung machen es sich die Leute auch zu einfach, diese 53 Clips, die sich dazu geäußert haben, zumindest diejenigen, indem sie sagen, nee, das haben wir so gar nicht gemeint, weil sie bedienen ja leider 1:1 Thesen der Querdenker und da ist auch nichts mit Ironie, die das irgendwie dann entkräften kann. Das ist wirklich so, als würde ein Querdenker sagen, wir werden unsere Forderungen ironisch rüberbringen und dann kommen diese Clips. Und die Querdenker brauchen wir uns auch nichts vormachen. Es ist keine Nazi-Bande. Das ist kein Treff von Rechtsradikalen. Das ist wirklich ein Cocktail des Grauens. Da ist alles mit dabei. Von Rechtsradikal bis ich habe Achselhaare bis zur Kniekehle. Da findest du wirklich alles.
Hey, lass mich da raus.
Und ich finde, man macht es sich so einfach, wenn man sagt, die Querdenker sind Rassisten. Und Rückwärtsgewandte und so weiter und so fort. Und Rand der Gesellschaft. Nee. Wenn ich Nachrichten schaue, da ist leider schon ganz viel Mitte der Gesellschaft mit dabei. Mhm. Und da muss man echt aufpassen, wenn man die kritisiert, wirklich seriös und angemessen. Damit die Kritik auch gehört wird und man kann jeden irgendwie zurückgewinnen. Und ganz lustig, im Gegensatz zu den Videoclips, fand ich dann viele Erklärungen der Schauspieler und Schauspielerinnen wiederum gut. Aber die ganzen Sachen, die sie erklärt haben, fand ich in den Clips gar nicht. Das ist toll. Ja. Das hättet ihr auch im Clip so sagen können. Dann wäre doch alles okay.
Vielleicht, ja gut, aber was sich dann im Kopf abspielt, wo man dann auch erwartet, dass da was reininterpretiert wird oder Platz für, ich sage jetzt mal was ganz Hartes. Schauspieler sind, glaube ich, Künstler allgemein, sind nicht die besten Analytiker, was sowas angeht. Vor allem Schauspieler, die haben diese irre Begabung, einfach Emotionen komplett zu durchleben. In alle Richtungen. Und das ist deren Beruf, nicht Vernunft walten lassen, sondern Emotionen walten lassen. Und davon waren, glaube ich, dann doch viel mehr getrieben als wirklich vom Verstand. Es war viel Empörung dabei. Was das Ganze halt dann sofort untragbar macht, ist, wenn man dann schaut, wer waren die Initiatoren dahinter. Da gab es den einen, der wohl schon mit Querdenkern irgendwie zusammengelaufen ist. Und der Regisseur, der Tatort-Regisseur, hatte dann auch den einen oder anderen Track veröffentlicht, der halt gar nicht geht. Vielleicht steckt natürlich auch in jedem von uns ein Revoluzzer und vielleicht fühlen sich dann manche Berufen genau da zu revolutionieren. Aber also diesen fahlen Geschmack, ihr sitzt eh in euren überteuerten Lofts und könnt auf die Dachterrasse gehen, glaube ich, das gab es sogar in dem Clip, wo es auch vorgeworfen wurde. Ne? Es sind nicht die Leute, die jetzt so groß anprangern können.
Und die sind ja auch die gucken ja auch Nachrichten selber. Die müssten eigentlich selber checken, das, was ich hier gerade sage, ist 1:1 Verschwörungstheorie Querdenker. Es gibt nur Mainstream-Medien und die Meinung von oben und wir müssen gehorchen. Das war leider schon hier und da, muss man schon sagen, auch ein bisschen enttäuschend.
Ja, aber genau diese 53, also die meisten von diesen 53 Schauspielern waren ja wirklich erste Garde.
Ja, so, definitiv.
Die halt einen doch, denke ich, sehr exklusiven Stand auch in der Gesellschaft haben. Und das ist halt nicht die Perspektive, um sich irgendwie groß zu beklagen. Weil wenn du prominenter bist, wirst du vermutlich auch alle Erleichterungen bekommen. Sei es irgendwie, ich möchte zum Drehort so und so fahren können, wann ich möchte und so weiter und so fort. Das wird denen alles ermöglicht, gehe ich schwer von aus.
Ich auch, aber da muss ich zugeben, hat Jan-Josef Liefers was dazu gesagt. Er sagte nämlich genau das, er ist in einer privilegierten Position und hätte sich zurücknehmen können und gar nichts machen, weil ihm geht's ja im Vergleich zu vielen anderen gut, aber er hat es wohl auch gerade für die Schauspieler und Schauspielerinnen gemacht, die leider die fette Arschkarte gezogen haben. Alles lobenswert, aber leider komplett falscher Videoinhalt von Jan-Josef Liefers. Wie gesagt, seine Erklärungen danach, vor allem anderer Schauspieler, fand ich viel zivilisierter, seriöser als diese Videoclips. Ich frage mich auch bis heute, wer die geschrieben hat. Ob selber jeder geschrieben hat oder ob das der Initiator war, der sagte, ich habe Texte für euch.
Der Initiator, also der Regisseur, hat ja gesagt, er wäre ja auch Autor und der hat sich da so ein bisschen rausgepimmelt. Der meinte, natürlich schreibt man dann hier und da dann mal mit.
Ah, okay.
Das kann aber alles heißen. Also was mich halt echt irritiert ist, das sind halt echt Leute mit richtig harten Umsätzen und da hängen, die machen ihren Job ja nicht alleine. Ne? Also die haben ja Managements und das sind halt richtig große Agenturen, wo dann auch 2, 3 von denen, die da mitgemacht haben, auch dabei waren. Es las sich so, als ob der Regisseur viele, mit denen er auch dreht, einfach so persönlich angesprochen hat und die dann auch, glaube ich, einfach blind gesagt haben, ich kenne den, ich habe mit dem Erfolge gefeiert, ich weiß, wie der tickt. Wenn der mir das irgendwie anbietet oder sagt, er will es machen, dann bin ich dabei. Da wurde, glaube ich, gar nicht groß drüber nachgedacht. Aber wenn da Agenturen das mitgekriegt haben, das ist so ein bisschen wie bei der letzten Instanz, wo auch keiner nach dem Produzenten gefragt hat. Derjenige, der da auch so ein bisschen mit in der Verantwortung ist, der wurde einfach nicht, wurde noch nicht mal befragt dazu. Ne? Da muss dann der Moderator aushalten. Also hinter großen Schauspielern steckt schon ein Team. Ne? Da ist dann nicht eine Sekretärin, die Anrufe entgegennimmt und sagt, Herr Liefers würde gerne dort mitspielen oder so. Da ist schon viel mehr dahinter. Und dass es den allen durchgegangen sein soll, boah. Keine Ahnung.
Schwierig. Aber wie du schon sagtest, sehr emotional waren die Schauspieler. Das könnte auch ein Grund sein, warum Til Schweiger nicht mitgemacht hat. Und was ich persönlich, muss ich leider zugeben, echt gut fand, ist, dass die Schauspieler, das weiß man zwar, aber das war wieder mal schön zu sehen, die haben alle so eine klare Ausdrucksweise. Das ist echt krass. Die haben so eine klare Stimme. Wusste man vorher, aber es ist immer wieder krass zu hören. Und Jan-Josef Liefers liebt sich sehr.
Immerhin.
Natürlich, immerhin. Robert Downey Jr. für Deutschland.
Ja, stimmt. Ein bisschen ist da was dran. Also den Vorwurf an die Medien, dass sie Angst schüren, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Zumindest sage ich das jetzt mal, ob es natürlich alles, was von Medien kommt, wird schon bewusst gemacht. Sei es über Clickbaiting, mit welcher Headline kriege ich die meisten Klicks. Das geht nun mal über Angst schüren. Die reinen Nachrichtensender, vor allem die privaten, arbeiten auch nicht anders. Wenn man sich die anschaut, womit sie die Leute am Programm halten, mit Bauchbinden und alles, das führt natürlich auch alle, das bedient sich auch alles aus diesem Angstspektrum. Dennoch, ja, die gibt's ja mittlerweile nicht mehr, aber diese wirklich täglichen Sondersendungen zum Thema Corona und so weiter und so fort oder auch bei Hart aber Fair, wo natürlich dann auch gar mal mit dem Finger da rumgestochert wird, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber es gibt genauso die Medien, die es nicht machen und gut informieren. Die muss man sich suchen und die muss man nicht groß suchen, die gibt es.
Ja, auf jeden Fall, das finde ich leider auch ein Armutszeugnis, dass die wirklich, also wenn sie wirklich diese Videoclips ernst meinen, und davon gehe ich einfach mal aus, warum soll ich jetzt denen unterstellen, dass sie nicht wissen, was sie da machen, dann gucken die wirklich gar keine Nachrichten. Da reichen sogar Clickbait-Nachrichten, um zu wissen, was gerade los ist, in was für eine Pandemiewelle wir stecken. Und leider Gottes haben sie wieder einmal nicht nur Schauspielern, sondern auch der ganzen Kunst- und Künstlerszene einen Bärendienst erwiesen mit der Aktion. Auch das spricht wiederum für das, was du sagst. Alarmstufe Rot hatte zwar auch einen Hype und man hat darüber gesprochen, aber so einen krassen Hype wie alles dicht machen, hatten die nicht, zumindest nicht so konzentriert. Und das spricht wieder dafür, dass die negativen Sachen immer viel mehr Gehör bekommen. Und dann kann ich nur sagen, danke Jan-Josef Liefers, danke Heike Makatsch und wie ihr alle heißt. Die anderen Namen nenne ich nicht, weil viele haben ihre Clips gelöscht und möchten gar nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden. Und
ja, Heike Makatsch war ja die erste, die sich rausgezogen hat. Wenn es aber etwas Gutes hat, dann doch, dass viele gecheckt haben, okay, diese komplette Verteuflung, dieses ich schieb dich jetzt sofort in die rechte Ecke, das hat jetzt langsam echt Überhand genommen. es hat brutal Überhang genommen. Und wenn jemand wie Restle von Monitor tatsächlich dann auch sagt, Leute, da muss man aufpassen, man kann die jetzt nicht in die rechte Ecke stellen, dann da merkt man, okay, da findet ein Umdenken statt, weil Restle genauso verhaltensauffällig ist.
Puh, was das angeht.
Ja, aber wirklich, also wenn Monitor, glaube ich, das ist eine brutale Vorbereitung, so oft wie der auf Twitter hängt, gut ab.
Bleib doch mal ruhig.
Chapeau.
Vielleicht hat er ein Riesenteam um sich. Nee, ich habe seinen Tweet auch gesehen und muss sagen, dachte ich zuerst, es ist ein Deepfake. Aber nein, er war es wirklich. Und ich fand den Tweet auch sehr cool, weil auf Dauer bringt das nicht, dieses ganze Eskalationsstufe. Also wenn ich das Virus wäre, das Coronavirus, und ich wäre jetzt hier auf dem Planeten Erde, dann würde ich mir echt denken, wo bin ich denn hier gelandet? Die hassen sich ja alle. Das wäre so mein erster Gedanke. Und ich weiß gar, also ich will den Leuten nichts unterstellen, aber Fakt ist, jeder erwachsene, durchschnittlich intelligente Mensch muss wissen, durch diese ganze in die Ecke drängen und dies und das wird man Probleme nicht lösen. Das ist eine Binsenweisheit, das muss auch jeder wissen.
Ja, aber ganz interessant auch, was das für Früchte trägt, dass man auch mal ein Gesicht zum WDR-Rundfunkrat bekommen hat, nicht wahr? Also es gibt ja da auch nur dieses Gemeinschaftsfoto, wo man dann auch dann genau gucken muss, wer ist was. Man kennt keinen von denen, das sind ja keine wirklich Prominenten. Aber wie heißt er? Gerald Duin oder Gerald Dune?
Das ist aber ein cooler Name.
Ja. Aber er hat halt verlangt, dass Jan-Josef Liefers zukünftig nicht mehr in Tatorten spielen soll. Das war ja dann die Reaktion. So. Und da hat der Rundfunkrat, glaube ich, auch mal nur mal einen Spalt, hat die Tür aufgemacht. Und ich hoffe nicht, dass das der Wind ist, der da weht. Er hat ja auch danach dann zurückgerudert und auch gesagt, dass der Tweet Quatsch war. Dennoch, wenn man den Rundfunkrat vielleicht mal nicht rein weiß, sondern auch mal divers besetzen möchte. Ich glaube, da hat jemand die Hand gehoben.
Der also bitte, jetzt reicht's aber. Nee, der hat massiv Gegenwind bekommen und sagte, wie du schon sagtest, der Tweet war Mist. Ich glaube, ein Zitat sogar. Und auch er hätte das nie im Leben geschrieben, wenn er 2 Stunden lang überlegt hätte. Oder erstmal Laptop weglegen, Handy weglegen, was ist da eigentlich passiert, wie kann man angemessen reagieren. Und das kann man von Leuten in solchen wichtigen Positionen auch erwarten.
Absolut. Ja, aber da, klar. Nerven sind insgesamt angefressen. Ne?
Ja.
Da musst du nur mal einen Finger drauflegen, da gehen die Leute schon hoch.
Ja, das ist wirklich krass. Der Bärendienst, der alles dicht machen bleibt, aber ich finde das gar nicht so negativ alles in allem, weil sie ja wirklich sehr schnell eingesehen haben, schneller als die Super League. Nein, nicht ganz so schnell. Sie haben das Spielfeld betreten und sind nach 3 Minuten direkt wieder weg. Immerhin.
Ja, aber ein Geschmäckle bleibt. Man muss Liefers tatsächlich vielleicht noch zugute halten, dass er ja 89 dann doch auch beim Umsturz der DDR auch beteiligt, ja, er war jetzt nicht am Umsturz beteiligt, hat aber damals schon sehr deutlich Wort ergriffen und Reden gehalten. Er kommt aus einem anderen Land am Ende und ist auch unter einer ganz anderen Regierung aufgewachsen. Und das ist auch wieder so ein Punkt, glaube ich, wo wir uns als Wessis einfach mal vielleicht mal auch mal einen Schritt zurück machen müssen und sagen, okay, die haben einen anderen Background, die blicken da anders drauf. Und die nehmen, also wie gesagt, ich bin ein Kind der 70er, 80er Jahre. Ich kenne nur Wohlstand in Deutschland. Ne? Also ja. das ist jetzt so, uns geht es immer noch brutal gut einfach. Aber ich bin aufgewachsen einfach ohne jedwede große politisches Interesse. Das war gar nicht nötig. Das haben wir nicht gebraucht. Bis in die 90er Jahre hast du es nicht gebraucht. Und das unterscheidet uns dann, glaube ich, dann doch sehr von den Leuten, die aus dem Osten kommen. Und da gehört es, glaube ich, auch einfach mal dazu, dass man da auch hinhört und vielleicht auch mal sagt, okay, wir sind ein Deutschland und das sind Erfahrungen, die wir jetzt auch mittragen und teilen müssen und auch berücksichtigen müssen. Ohne Liefers da irgendwie jetzt den Rücken stärken zu wollen. Aber die Eitelkeit spielt natürlich eine große Rolle. Ich glaube nicht, dass er jetzt eine PR-Aktion daraus, dass das eine PR-Aktion war, das ist, glaube ich, Quatsch. Es war schon in gewisser Weise ein Zündeln. Leider. Und es sind, nochmal um es zuzumachen, es sind ja alles genau die Vorwürfe, die man aus den 80er Jahren von den Linken auch gegen die Kohl-Regierung gehört hat. Gleichschaltung der Medien.
Ja. Das war, ne? Also inhaltlich so war das echt eine Katastrophe. Die alles dicht machen Aktion, inhaltlich leider, Thema verfehlt, Sätzen 6.
Ja. Was, welche Aktion würdest du denn jetzt machen?
Ja, gut. Ja.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft die Frage, wie sollte es denn aussehen? Sollten sich Künstler allgemein dann eher zurückhalten? Weil ich habe jetzt in den anderthalb Jahren irgendwie nur gefühlt nur so halbherzige Proteste mitbekommen. Also Alarmstufe Rot war bestimmt nicht halbherzig und muss man auch allen Leuten danken, die da auf die Straße gegangen sind für die Live-Branche. Aber genützt hat es ja nur nichts.
Leider, da muss man einfach so sagen. Aber egal, was man für eine Aktion macht, es muss einfach eine Aktion sein oder sollte eine Aktion sein, wo die Leute authentisch, ehrlich ihre Probleme auf den Tisch bringen. Und das war alles Dichtmachen auf gar keinen Fall. Das Thema hatten wir jetzt schon ausreichend. Das war einfach nur 1:1 Querdenker übernommen. Aber ich sehe das genau wie du. Die Künstler, mich eingeschlossen, müssen mehr machen und hoffen, dass man dann auch gehört wird. Im Wissen aber natürlich, dass andere Berufsgruppen und andere Menschen eine viel schlimmere Arschkarte aktuell haben. Man darf aber die Künstlerszene auch nicht so jetzt überschätzen. Es gibt ja zig Menschen, die arbeitslos wurden, die wirklich am Existenzminimum sind oder wenn nicht sogar schon drunter. Oder Theater, die nie wieder aufmachen. Weil es gibt ja viele Menschen, die kennen Künstler nicht, Comedians nicht und denken, ach, ihr habt so einen tollen Job und jetzt macht mal nicht einen auf, ich bin am Arsch. Aber es ist leider die letzten Monate, es wird immer schlimmer. Das ist echt eine sehr, sehr harte Zeit für alle Berufsgruppen. Für alle Berufsgruppen stimmt nicht, für alle Menschen. Und keiner will sich vergleichen mit Krankenschwestern und Krankenbrüdern, wie sie alle heißen. Aber die Künstlerszene fällt immer so ein bisschen hinten weg. Und ob man das, wenn Corona irgendwann in die Knie gezwungen ist, wirklich alles retten kann, ich bleibe aus Prinzip optimistisch, aber so viele Argumente fallen mir jetzt gerade nicht ein.
Ich glaube, das, was so ein bisschen auch die ganze Nummer noch zusätzlich unangenehm macht, ist, die Schauspieler, die sich da geäußert haben, sind alle vermutlich in der Wahrnehmung alle systemrelevant. Das ist, glaube ich, wirklich der Punkt. So, die werden systemrelevant behandelt und das gibt dem Ganzen dann wirklich nochmal so eine richtig harten, zynischen Beigeschmack.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und wenn ich Querdenker wäre, wäre ich jetzt echt sauer. Weißt du, warum? Ich würde nur sagen, hey, seit 12 Monaten schwitze ich mir einen ab auf Demos und keiner will mit mir reden. Und jetzt die Schauspieler sagen das Gleiche, was ich sage. Die schreiben bei mir ab. Und jetzt sagt Armin Laschet, ja, ich muss mit denen reden. Da würde ich mir als Querdenker verarscht vorkommen, ehrlich gesagt.
Naja. Wie viel sie denken, naja. Vielleicht haben sie auch schon genug quer gedacht. Vielleicht.
Ja, naja. Gut.
Nee. Also, ich glaube, wir können uns darauf einigen, Jan-Josef Liefers wird nicht der Mann der Woche werden.
Nein, da habe ich einen anderen ausgepackt. Da habe ich einen anderen.
Ich bin gespannt, wer wird sein?
Wie heißt nochmal der andere Schauspieler, der mitgemacht hat? Nee.
Der nicht Mann der Woche.
So, Lutz, danke für die Überleitung. Ich suche und suche nach Überleitung und Lutz schlägt einfach zu. Bam. Mein Mann der Woche. Warte ganz kurz. So ist. Halt dich fest.
Ja.
Aykut Ayhan.
Echt?
Kennst du den?
Nein.
Aykut Ayhan heißt in der Medienwelt Haftbefehl.
Ah, Hafti.
Richtig, Hafti.
Hafti, hat.
Ja. Und es passt sogar. Ich komme später darauf zurück, warum es passt. Er hat Geburtstag am 16. Dezember. Wichtige Info für später. Am 16. Dezember bin ich vor Ewigkeiten durchgefallen in der praktischen Prüfung für den Führerschein. Das ist nur so, habe ich mir gemerkt irgendwann. Aber Fakt ist, am 30. April bringt Haftbefehl sein neues Album raus. Das heißt, das schwarze.
Dahin willst du.
Okay. Das schwarze Album. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin sehr neugierig, weil Haftbefehl gehört zu den Rappern, wo man nie weiß, was bekommt man dieses Mal. Der ist, man muss schon sagen, eine Ikone im deutschen Parallelwelt-Rap, ich nenne es jetzt mal Gangster-Rap von mir aus. Und in Wikipedia gibt es einen sehr schönen Satz, der seine Art beschreibt, seinen Stil. Und die Frage, ich werde diese Beschreibung jetzt vorlesen und du kannst mir dann bitte sagen, ob du weißt, was gemeint ist. Ein zentrales Kennzeichen ist sein Akzent, der unter anderem dadurch charakterisiert ist, dass der Konsonant H häufig als stimmloser velarer Frikativ ist.
Frikativ?
Ein stimmloser velarer Frikativ. Ja. Was kann das heißen?
Je ne sais pas.
Ja, fast. Frankreich ist sehr gut. Er gehörte zu den Rappern, die wirklich nicht aus Frankreich geklaut hat, aber er hat das gerne gehört und so ein Kram. Und er hat es geschafft, arabische, kurdische oder generell Deutsch-Slang-Wörter in seinen Rap einzubauen, ohne sie groß zu erklären. Hörst dir an, verstehst du oder verstehst du nicht, nach dem Motto. Und aber so gesehen war das schon.
Was du gerade erzählt hast, sagt das nicht einfach, er kann kein H aussprechen?
Das könnte es auch heißen, aber auf jeden Fall heißt es, die Auflösung, das H klingt bei ihm wie das CH in Bach.
Nee. Klick, ihr Hurensöhne.
Nein, nicht immer.
Hasler, du neckt euer Bild.
Nein, was? Nicht immer. Nicht immer. Aber,
oh, ja. Aber auf dem Album, was jetzt kommt.
Da bin ich sehr gespannt. Nee, das ist die Erklärung.
Klick, ihr Hurensöhne.
Nee, bitte, jetzt reicht's aber. Ich bin sehr gespannt. So viel gibt's da gar nicht viel zu sagen. Das Schöne ist, er hat sich kürzlich in einem Interview im Spiegel, glaube ich, distanziert von seinen ganzen Verschwörungstheorien und antisemitischen Ansagen, die er früher gemacht hat. Jeder Mensch wird irgendwann erwachsen. Und man braucht mir so nichts vormachen, der ist in einer sehr schwierigen Gegend aufgewachsen, mit 14 den Vater verloren und dann ging es eigentlich nur bergab, hat sich dann aber wirklich nochmal hochgezogen selber und ist einer, der, was Parallelwelt-Rap angeht oder generell Rap, muss man einfach so sagen, in den letzten 10 bis 13 Jahren einer der wichtigsten Rapper Deutschlands.
Aber nicht jeder, der seinen Vater verliert, wird automatisch Antisemit, oder?
Nein, das war nicht keine Begründung, um Antisemit zu sein.
Also, okay.
Um Gottes Willen. Ich glaube, es hagelt. Nee. Aber gut, dass du es klarstellst. Man muss ja heute immer alles klarstellen. Ne? Aber es gibt Menschen, die mit 14 ihren Vater verlieren und damit klarkommen. Und dann gibt es Menschen, das ist eine Teufelsspirale, wer weiß, wo es hingeht.
Die sich im Hass verlieren, irgendwo hin müssen mit der Wut. Und dann wird es halt auf Minderheiten ausgerichtet.
Ja, und jeder geht damit anders um. Du findest garantiert locker viele Menschen, die mit 14 ihren Vater verloren haben und ein Vorzeigelebenslauf dir zeigen können. Schön, freut mich, das sind dann sehr starke Menschen. Haftbefehl und viele andere haben es nicht geschafft. Was aber auch darin liegt, dass er auch mit Eltern in einer sehr schwierigen Gegend aufgewachsen ist, Offenbach. Oder wie ich es nenne, Marokko-Nord. Und das ist eine sehr, sehr Multikulti-Stadt. Ich habe es immer schon gehört, wenn ich in Marokko war, waren so viele Autos mit Offenbach-Kennzeichen in Marokko.
Dann dachte ernsthaft?
Ich schon, ja, wirklich. Ich glaube, in Deutschland gibt es keine Stadt, in der in Prozent so viele Marokkaner leben wie in Offenbach.
Das weiß ich, aber das sind Marokko. Ja, gut, aber
die machen da Urlaub.
Und haben ja, das ist aber trotzdem lustig. Was in Marokko? Nur Offenbach.
Ja. Und wie gesagt, er hat sich distanziert.
Wenn ich mich recht entsinne, sind wir mal, ich war mal, Offenbach hat auch Fußball, ne?
Ja, klar.
Ja, da ist der FC mal im Pokal rausgeflogen.
Heißen die Kickers zufällig?
Offenbach Kickers? Ja. Da ist der FC mal im Pokal rausgeflogen. Da war ich bei dem Spiel.
Ja.
Und da hat Poldi, glaube ich, auch eine rote Karte gekriegt.
Ja.
Das verbinde ich mit Offenbach.
Sehr schön. Offenbacher Kickers, der Kapitän heißt doch Tsubasa Ozora. Falls das jemand wissen möchte.
Wie heißt der?
Tsubasa Ozora. Nee, mein Scherz.
Tsubasa.
Ja. Und Haftbefehl, das ist ja oft so. Leute hören sich Musik an und reduzieren Menschen auf die Musik, die sie machen. Ich will jetzt gar nichts schönreden, aber wenn man einen Rapper kritisieren möchte, dann sollte man sich dann auch Mühe machen, das ein oder andere Interview zu hören. Auch aktuellere. Weil ein Mensch entwickelt sich ja weiter im Optimalfall. Und er nutzt aktuell wirklich sehr viele Gelegenheiten, um zu sagen, jeder Mensch soll an den Gott glauben, an den er glauben möchte oder an gar keinen glauben. Hört auf, euch gegenseitig zu hassen. Das ist ja fast schon Bollywood, seine Interviews. Und er sagt auch ganz klar, Rap ist für ihn wie ein Film. Das sind Geschichten, die es im wahren Leben gibt, diese Drogengeschichten, aber es ist auch hier und da wie ein Film gemacht alles. Also mein Mann der Woche, Haftbefehl, ab morgen sein Album, das schwarze Album.
So, und dann, weil wir jetzt schon massiv hängen, komme ich auch direkt zur Frau der Woche. Und die bringt auch ein neues Album raus.
Bam!
Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche.
Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche, ich habe noch nicht mal irgendwelche Notizen gemacht, weil es sofort bei dir Klick machen wird, Annalena Baerbock.
Oh, natürlich, die Großartige.
Mit dem neuen Album Ich will Kanzler.
So sieht's aus, bam.
Ja, war natürlich maximal präsent in der vergangenen Woche. Weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, war auch bei Anne Will. Gab zuerst mit ihr alleine einen Talk, hat sie sich echt gut verkauft. Anne Will hat sie auch ganz gut mal versucht, in die Mangel zu nehmen, aber da hat sich Frau Baerbock nichts anmerken lassen, außer dass sie ihr Wasser schon recht oft angerührt hat. Daran merkt man es schon. Das sind, glaube ich, dann noch diese Überbrücker, wenn man noch nicht so richtig im Schwergewicht unterwegs ist. Ich finde es interessant, man merkt ihr halt so eine angenehme Unverbrauchtheit an, diese, oder man kann es auch einfach Frische nennen. Also Merkel hat man bei ihrer Kanzlerkandidatur schon einfach mal die Jahre mit Kohl angemerkt. Die hat schon das ein oder andere Stahlbad hinter sich, wobei ich nicht sagen will, dass es bei den Grünen sehr wahrscheinlich hinter den Kulissen angenehmer ist. Ich fühle mich gerade aktuell massiv an Schulz erinnert. Vor 4 Jahren, als auch der Schulz-Zug durch Deutschland rollte und eigentlich jeder sagte, verdammt nochmal, der
unser Martin.
Unser Martin, der wird Kanzler. Die Gefahr besteht gerade auch so ein bisschen, wird die Zeit jetzt bis September zeigen. Ich glaube, das werden noch ganz interessante Monate. Was ich so beobachte, ist, dass dass du in der Opposition natürlich viel drastischer und härter forderst, auch was Umweltveränderungen angeht, als wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte Kanzler werden und möchte, dass die Leute mich wählen. Da kannst du nicht so radikal, glaube ich, unterwegs sein und Forderungen stellen. Und ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Imageproblem in der bürgerlichen Bevölkerung, dass die Grünen dieses Image der Verbotspartei haben.
Ja.
Findet aber mit Annalena Baerbock keine Persönlichkeit, die das irgendwie ausstrahlt.
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ne? Ja.
Also, ja. Ich kann diese Euphorie, juhu, Annalena wird's, kann ich jetzt auch nicht irgendwie nachvollziehen. Find's auch irgendwie ein bisschen schwierig, wenn, klar, gehst du immer nach der Persönlichkeit vom Bundeskanzler, aber das sind so, ja, wie von einer Agentur gebaute Kanzlerkandidatin. Wenn du jetzt einen Kontrast brauchst, dann sieht der genauso aus wie Annalena Baerbock. Jung, eloquent, bodenständig, familiär, durchweg positive Macherin.
Ja, eine Frau, die das alles hinkriegt, quasi, sie hat ja 2 Kinder. Sie war auch Parteichefin, also ganz ohne Führungserfahrung ist sie jetzt nicht. Aber natürlich hat sie noch nie richtig als Ministerin regiert oder
sie
so ein
war
Gedöns.
Keine Ministerin und ich hatte heute noch den Gedanken gehabt, vor 10 Jahren wäre es eine ganz andere Kiste gewesen. Jetzt in der Situation, in der wir stecken, jemand ohne Regierungserfahrung da auf den Posten zu heben, fernab von der Person Baerbock, birgt auch Risiken, glaube ich. Da kommen dann wieder, hat gestern auch direkt Anne Will gesagt, aber Neuseeland. Nein, Neuseeland ist viel kleiner und kannst du mit Deutschland überhaupt nicht vergleichen.
Deutschland, das Herz Europas. Alles schon von der Lage. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe die ganzen Nachteile auch, aber ich sehe auch den Riesenvorteil, wie du auch schon gesagt hast, frisch. Sie ist einfach frisch. Sie ist mehr oder weniger gefühlt fast schon eine Quereinsteigerin. Wenn man sich dieses typische Klischee-Politikerbild anschaut, egal ob männlich oder weiblich, bringt sie wirklich frischen Wind rein. Und sie hat Habeck an ihrer Seite, jetzt hinter ihr quasi. Der hat sich ja zurückgenommen. Und wenn er es wirklich schafft, sich wirklich zurückzunehmen und keine Mittelpunktkomplexe hat und Fotos mit Pferden macht, dann bin ich mir wirklich, ist er echt eine große Hilfe, ganz eindeutig. Weil er hat hier und da mehr Erfahrung als sie. Und wenn er sie einbringt, diese Erfahrung, die er hat, und sie ihre ganzen Stärken, von denen sie ja viele hat, auch einbringt, dazu noch, dass viele Menschen genervt sind von den anderen Parteien, ist sie definitiv nicht chancenlos, unabhängig von den Umfragewerten, weil ich weiß gar nicht, was ich von Umfragewerten halten soll. Ist zwar alles schön und gut und konstant über 20%, alles super, aber im Endeffekt, wer weiß, ob die Menschen kurz vor der Wahl nicht sagen, ja, so jetzt eine Unerfahrene oder ich bleibe lieber doch bei bekannt und bewährt und nimm doch die CDU oder die SPD. Gut, SPD, bleiben wir realistisch. Irgendwie redet gar keiner über Olaf Scholz. Aber anderes Thema. Übrigens, was ich in den Nachrichten immer bei ihr höre, wenn man über sie spricht, sie war früher Trampolinspringerin. Das wird so oft erwähnt. Ja.
Sie wollte schon früher hoch hinaus. Wann kommt der harte Fall? Wann trifft sie nicht mehr die Mitte des Trampolins, sondern rasselt an der Seite vorbei? Whatever.
Ja, ja, diese ganzen Dinger. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich finde, die Grünen haben jetzt echt sie als eine Frau, die ganz klar heraussticht, unabhängig vom Geschlecht, von den anderen Politikern und einen extrem beliebten Cem Özdemir im Boot, der quasi unterm Radar läuft, aber irgendwie auch nicht. Der hat auch in der Talkshow, als Lanz versucht hat, irgendwie die Nachteile von Baerbock aufzuzählen, weil er ja als Journalist Sachen rausfischen muss, hat Cem Özdemir wirklich alles mit guten Argumenten glatt gebügelt oder halt korrigiert, die ganzen Unterstellungen oder Vorwürfe oder Fragen. Das ist also schon ein Team, das nicht unterschätzt werden darf.
Nicht, weil sich die Männer braucht. Ich finde sympathisch, dass halt so viele Männer jetzt auch einfach sich nicht zu schade sind, dann den Steigbügelhalter zu machen.
Ja, das finde ich auch super. Ne? Das fand ich bei Cem Özdemir super. Und ich bin gespannt,
trotzdem,
ob
Habeck das hinkriegt. Trotzdem, ohne Erfahrung. Also es war gut, dass Anne Will gestern sie interviewt hat. Wird da jetzt ein Politjournalist sitzen und sie auf ihre Unerfahrungen ansprechen, dann hat das direkt wieder so ein Geschmäckle. Aber auf der anderen Seite auch, wenn ein junger Politiker an ihrer Stelle, ein 40-jähriger Politiker an der Stelle säß, wird man es ihm richtig hart um die Ohren hauen.
Ja, ja, klar. Das ist ja auch ein Angriffspunkt, ganz eindeutig.
Das ist die offene Flanke, wie Frau Will gestern sagte. Das ist die offene Flanke.
Ja, oh, sehr schön. Ja. Ich würde es aber ohne jetzt, ich bin jetzt keiner, der jetzt die Grünen oder SPD oder was auch immer Fan ist, die Parteien im Moment. Ich lasse mich einfach überraschen, wer den besten Wahlkampf macht und die besten Argumente hat im Wahlprogramm. Aber ich sehe die Unerfahrenheit ganz klar als Vorteil, weil ich davon ausgehe, dass die abgefangen wird, die Unerfahrenheit. Sie wird jetzt ganz viel sich schlau machen, sie hängt ja nicht zu Hause rum. Und ist ein sehr, Kanzlerwahlkampf ist immer ein Teamwork. Auch Laschet wird das alleine nicht hinkriegen. Und genau wie er ein starkes Team braucht, braucht er auch ein starkes Team. Und ich glaube, die Grünen haben auf jeden Fall ein starkes Team. Was am Ende unterm Strich dabei rumkommt. Ich wage es zu bezweifeln, dass sie Kanzlerin wird. Aber es würde mich auch nicht überraschen.
Hui. Ich würde mir erbitten, dass ich noch bis September warte, weil erst wenn ich weiß, in welcher Situation wir dann sind, glaube ich, kann man wirklich eine Einschätzung abgeben. Und vor allem muss man jetzt auch einfach wirklich mal sich alles anhören, wo die Reise hingeht.
Ja, klar, eindeutig. Das Wahlprogramm entscheidet. Nicht das Geschlecht, nicht das Gesicht, nicht die Sympathie. Und aktuell aber, wenn mich jemand fragt, warum wird sie nicht Kanzlerin? Und wenn ich mir dann Olaf Scholz und Armin Laschet anschaue, ganz ehrlich, da fallen mir nicht so viele Argumente ein, warum sie es nicht wird.
Ja, es war ja gestern, hat Frau Will auch noch gesagt, irgendwie, dass es ja auch den Vorwurf bestimmt gibt, dass sie ja nur jetzt Kandidatin ist, weil sie eine Frau ist und weil sie so jung ist. Und da hat sie auch auf das Amt verwiesen und auch darauf hingewiesen, dass sie jetzt bis September auch keinen Komplettumbau mehr hinkriegen wird.
Ja. Ja, stimmt, habe ich gesehen. In den nächsten 6 Monaten wird sie ihr Geschlecht nicht mehr ändern. Ja, ja.
Ja.
Natürlich sagt sie ja sehr gerne, dass es kein Thema, dass sie eine Frau ist. Und da sind wir alle einer Meinung, es darf kein Thema mehr sein.
Hör auf mit der Scheiße, ich kann nicht mehr hören. Mal ein bisschen Stammtisch reinbringen. Abdel, ja, du bist heute in Plapperlaune. Man merkt, dass du noch nichts gegessen hast heute. Und für
ein halbes Schwein.
Wirklich meine Bewunderung, dass man ohne Trinken einen Podcast meistert. Chapeau.
Danke, aber ich habe mich hier und da erwischt, wie ich zu schnell geredet habe. Da bitte ich bei allen Zuhörern und innen um Verzeihung.
Annalena Baerbock hätte das nicht geschafft, ohne am Wasser zu trinken, dieses Gespräch zu führen. Da bist du der zukünftigen Kanzlerin schon um einiges voraus, mein Freund.
Dankeschön.
Yes. Ich glaube, wir hätten noch 1000 Themen, wir hätten noch über Schalke reden können, aber über die können wir auch nächste Woche noch lachen. Was gab es noch?
Ja.
Sag mal, ist der Utz schon bis zum Geißbockheim durchgerannt? Ich hoffe schon. was hat man denn ansonsten? Oh, zweimal royaler Hochzeitstag, Kate und William und Eva und Adolf am selben Tag geheiratet. Wusstest du auch nicht, ne?
Nein, ja. Ich kann nicht alles wissen.
Ja. Tja, wenn ich recht entsinne, bei Markus mussten wir keine Titelfindung machen und die Woche davor, wer war dran? Weißt du es noch? Ich war dran. Du musst jetzt einen Titel finden.
Ja, ich bin dran. Ich habe auch schon einen, ehrlich gesagt.
Ja,
aber ich habe.
Wir müssen.
Ist es naheliegend
Falco
heute?
Muss keine Pause machen?
Ja, wir können eine Pause machen, weil es dazugehört, aber ich brauche keine.
Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt.
Sehr gut. Ich habe zwei Vorschläge. Du darfst dir aussuchen, welcher es wird. Ja. Alles nicht machen oder nicht machen?
Nicht machen ist natürlich der Beste.
Bam! Ist gekauft. Ja.
Geil. Und wenn Apple dann in 3 Wochen die Folge hochgeladen hat, werden sich die Leute auch richtig drüber freuen.
Natürlich.
Gut. Haben wir noch irgendwas, was wir besprechen wollen?
Mir fällt im Moment nichts ein. Ich habe großen Spaß gehabt. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Dabeisein. Danke, Lutz.
Yes. Ja. Ich werde jetzt wieder in irgendeine Höhle verkriechen bei 100% Luftfeuchtigkeit und 10 Grad. Und dann einfach mal das Handy ausmachen.
Ich freue mich.
Das war nicht für diese Woche eine kontroverse Folge, wie ich schon kürzlich zu Falco gesagt habe, der auch diese Woche wieder in der Technik saß. Vielen lieben Dank an Falco Schulte. Wir hören uns wieder, so Apple will, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ansonsten findet ihr uns auch auf allen anderen Plattformen. Ihr findet auch einen Link zu allen Abhörmöglichkeiten auf unseren Instagram-Seiten. Und ja, das war nicht für diese Woche. Ach so, ich wollte noch was in eigener Angelegenheit sagen, ne? Oder? Ja. Ach, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da füge ich mich doch einfach hinzu.
Dich?